Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. Ich bin hier heute mit Lisa Ramuschgard. Hallo und herzlich willkommen, Lisa.
Hi, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Bevor wir starten, erstmal an alle, wer du überhaupt bist und was für eine unglaublich spannende Karriere du ja auch schon hinter dir hast und in der du ja momentan auch steckst. Lisa ist ehemalige Feldhockeyspielerin und Moderatorin und heute ist sie nicht nur bekannt für ihre Arbeit im Sportjournalismus, sondern auch für ihren Podcast Team Lisa, in dem sie inspirierende Frauen aus dem Sportbereich auch vorstellt. Und mit ihrem Engagement setzt sie sich nicht nur auch für den Sportbereich ein, sondern verbindet die Themen Sport auch mit den Themen Finanzen. Und darüber werden wir heute sprechen. Yes, Lisa, bevor wir starten, ich finde es total spannend, dass du mit Feldhockey quasi eine Karriere angefangen hast. Kannst du uns da mal so ein bisschen mit zurücknehmen, so eine kleine Zeitreise? Wie bist du zum Sport gekommen und wie bist du dann zu deiner Moderationskarriere gekommen?
Also ich finde es total schön, dass du dieses Feldhockey-Thema aufgreifst, weil es, keine Ahnung, bei mir im Sportbereich, jeder hat irgendwie immer Fußball gespielt und das ist so das Hobby on the side. Aber für mich war das ein ganz identitätsstiftender Teil meiner Persönlichkeit für mich, auf jeden Fall. Ich habe angefangen, als ich, glaube ich, 6 Jahre alt war. Das war ein Zufall. Meine Mutter hat jemanden kennengelernt. Ich hatte eine große Schwester, irgendjemand wollte da eine Mannschaft gründen und hat gesagt, komm doch mal vorbei. Mhm. Und ich bin sofort, jetzt mit meinem Denglisch wieder, I fell in love, so ungefähr, right away. Und habe nie wieder aufgehört zu spielen. Ich wollte, das war mein erster Traum auch für mich, ich wollte immer Pro-Athlet sein. Ich habe mir nie Gedanken gemacht darüber, was möchte ich später machen im Job, sondern ich habe mir immer überlegt, wie kann ich so weit wie möglich kommen in dieser Hockey-Karriere. Das war, wie gesagt, mein Ein und Alles durch meine Jugend hindurch bis ins junge Erwachsenenalter. Und da gab es dann irgendwann einen wirklich für mich furchtbaren Bruch, der mich dann aber zu meinem Job gebracht hat. Und zwar, ich werde diesen Tag niemals vergessen, nach einem Training. Ich habe schon gemerkt, es lief Wochen davor nicht so, wie ich wollte. Und ich war total in meinem Kopf gefangen und konnte überhaupt nicht frei spielen und die Qualitäten, die ich meiner Meinung nach hatte, auf den Platz zu bringen. Der Trainer hat mich zur Seite genommen und hat gesagt, Lisa, ich finde dich so schlecht, das ist jetzt eine freie Interpretation, Wiedergabe seiner Worte, ich finde dich im Moment so schlecht, unter mir wirst du nie wieder spielen.
Oha,
und krass. Wir haben kein Geld verdient, natürlich nicht, nicht nur Amateursport, sondern auch ja, Hockey und Frauen, also da war überhaupt nichts zu holen damals, das ist heute zum Glück schon ein bisschen anders, aber das war klar, dass der Invest viel zu hoch ist, das jetzt einfach noch so zum Spaß irgendwie weiterzumachen. Und wie gesagt, das war ein ganz identitätsstiftender Teil meiner Realität. Und das von heute auf morgen zu verlieren, war crazy, weil ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich wusste nicht, wie ich meine Freizeit organisiere. Mhm. Ich wusste nicht, wie man eigentlich damit umgeht, Freundschaften zu pflegen, wenn man die Zeit selber sich einteilt. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich gerne Sport mache selber. Und mega ehrgeiziger Mensch. Krasse Ambition mein ganzes Leben lang gehabt, viel Energie, wohin damit jetzt? Ja, und dann habe ich komplett in ja den Job, sage ich mal, geschmissen, den gab es damals noch nicht. Ich habe mich dann erstmal nach meinem Bachelor beworben, überall. Ich wusste nur, es muss irgendwie weiter mit Sport was zu tun haben und habe dann bei Sport1 damals ein Praktikum bekommen im Social-Media-Bereich. Es ist auch crazy, wenn man sich überlegt, wie wir da angefangen haben. Es war Facebook, war das Ding. Und wir waren die absoluten Nerds, wir saßen irgendwo in der Ecke, alle haben uns ausgelacht, was wir da machen. Aber Facebook, ich hieß damals noch nicht Meta, hat damals schon gecheckt, Videos sind das, was in der Zukunft am wichtigsten sein wird und hat deshalb zu uns gesagt, hey, macht mal Videos, wir werden die pushen auf unserer Plattform. Und wie gesagt, wir waren so eine total bunt, random zusammengewürfelte Truppe. Ich war die einzige Frau, wie sowieso wahrscheinlich in jeder Sportredaktion bis heute. Na, auch ein bisschen geändert, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Und dann habe ich diese Videos moderiert und so war dann der Startschuss geboren für die wilde Idee, Moderatorin zu werden.
Wahnsinn. Und würdest du jetzt sagen, rückblickend, es war genau der richtige Weg? Und bist du vielleicht auch froh darüber, dass du diesen Tag hattest? Weil ich finde es auch spannend, dass du sagst, dieser eine Moment, als du dann gesagt hast, okay, jetzt schaue ich doch, was gibt's denn noch da draußen für mich?
Ich würde so gerne sagen, ja, und ich bin so dankbar dafür. Mhm. Aber ich wünsche einfach jedem anderen Menschen, dass er sich oder sie sich durch eigene, weiß ich nicht, Introspektion selbst zu diesem Punkt bringt.
Mhm.
Und nicht durch so krasse Rückschläge oder Schläge ins Gesicht dazu kommen muss oder gedrängt wird. Also klar, wenn ich jetzt denke, so ich bin happy mit meiner Karriere, zumindest für den Moment. Ich bin, wie gesagt, super ehrgeizig und habe noch andere große Ziele, von denen ich noch weit entfernt bin. Aber ja, ich hätte einfach das Ganze gerne mit weniger Schmerz gemacht.
Und vielleicht auch zu dem Zeitpunkt, wo du bereit gewesen bist, was war ja auch so eine Außenwirkung. Wie war das dann für dich dann, der Moment, du hast schon gesagt, dass du vorher ja auch dein ganzer Alltag und dein Leben gefüllt war mit Sport. Wie hast du dann deinen Alltag neu aufgestellt?
Ja, man, Trial and Error, muss ich sagen. Es war wirklich so, okay, krass, ich habe mein ganzes Leben lang fremdbestimmt immer verbracht eigentlich. Also, und ich habe das geliebt. Ich finde das nach wie vor cool. Aber ja, dann habe ich überlegt, wie mache ich denn gerne Sport? Und dann war ich in so einer Fitness-Klitsche und habe da angefangen zu pumpen und dann gemerkt, nee, das ist es nicht. Aber ich glaube, das hat mich so ein bisschen dahin gebracht, wie das Leben, glaube ich, wirklich ist. Und zwar in Episoden, in Wellen.
Mhm.
Du hast mal Bock, dann krass Crossfit zu machen, jahrelang richtig geballert, weil mich das am meisten erinnert hat an dieses intensive Mannschaftstraining. Dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist es nicht mehr. Jetzt habe ich einen krassen Bandscheibenvorfall und kann das auch eh nicht mehr machen und entdecke jetzt so diese ganzen Low-Impact-Sachen für mich.
Mhm.
Nicht, ich wollte gerade Yoga sagen, das stimmt gar nicht. Yoga finde ich immer noch schwierig, den Zugang. Aber so Pilates und eben so langsame Bewegungen, die aber trotzdem so krass deinen Körper stärken und auch deinen Kopf ja irgendwie. Und ich glaube, das hat mich eben dahin gebracht, diese Trial-and-Error-Prozesse für mich zu entdecken und zu realisieren, dass das eigentlich, das ist, wie das Leben funktioniert. So gründet man, glaube ich, auch ein Unternehmen. So geht es bestimmt auch mit Fortuna Lista. Ihr macht einen Podcast und merkt, so wollen wir den nicht weitermachen. Wie geht's weiter? Wir versuchen was Neues.
Genau so ist es.
Oder?
Und absolut. Und ich finde auch diese ganzen Rückschläge, die man auf dem Weg hat, die machen einen nur resilienter.
Ja.
Also es ist Wahnsinn, wenn ich so mal so 3 Jahre zurückblicke und wenn da irgendwie so ein Problem aufkam, dann war das halt so, oh Gott, jetzt ist das und das passiert und was mache ich jetzt? Und irgendwann ist es so, ah ja, das nächste Problem, alles klar, gut, dann muss das gelöst werden. Also man lernt dann irgendwie so, dass wie so Tennisbälle, wenn wir jetzt beim Sport bleiben, da einfach von sich wieder wegzuschießen, okay, lösen, kommt ja eh das nächste Problem und dann muss man sich darum kümmern. Also man sieht es dann nicht mehr als so das, oh, jetzt habe ich ein großes Problem, sondern, ah ja, nächste Aufgabe.
Voll. Und um da nochmal auf die Frage von davor zurückzukommen, bist du auch irgendwie dankbar? Klar, ich bin so krass resilient inzwischen.
Mhm.
Wie gesagt, ich hätte es gerne irgendwie mir gerne in meinem eigenen Tempo erarbeitet und nicht so aus, das klingt so dramatisch, ne? Ich habe vorher das Wort Schmerz benutzt. Ich wollte jetzt wieder sagen, aus der Not gedrungen. Ich will es nicht überdramatisieren, aber so, ja, eben gerne vielleicht ein bisschen selbstbestimmter meinen Takt und irgendwie auch nach meiner Capacity das gemacht. Aber wer weiß, ob ich da wäre, wo ich heute bin, wenn es nicht so gewesen wäre. Deswegen hätte,
richtig.
Ist schon alles in Ordnung.
Nein, was ich auch erlebe beispielsweise beim Thema Schmerz, tatsächlich auch oft muss man an so einem Schmerzpunkt kommen, wenn es um die eigenen Finanzen geht, damit man sich auch endlich mal kümmert.
Mhm.
Zum Thema Finanzen kommen wir ja auch noch, aber ich will vorher noch über ein anderes Thema mit dir sprechen, weil was ich immer erlebe, wenn ich mit Sportlerinnen spreche, ist das eine eben diese Resilienz, die ich da immer so herauslese und heraushöre und das andere ist das Thema Disziplin und Motivation. Und das finde ich immer so, ja, bewegend auch und motivierend, das zu hören und zu sehen, wie Sportlerinnen es schaffen, diszipliniert und motiviert zu bleiben. Weil wir hatten ja schon das Thema Rückschläge und Herausforderungen. Was hast du denn damals gemacht, um wirklich diszipliniert zu bleiben? Was jeden Morgen, so dass du aufgestanden bist und dir gedacht hast, geil, jetzt habe ich heute Bock drauf? Oder was hast du gerade an den Tagen gemacht, wo du dir gedacht hast, ich habe heute gar keinen Bock, ich will heute nichts machen müssen, aber du musst es ja trotzdem.
Ich glaube, und das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen pathetisch, aber wenn du einfach eine Sache so krass liebst, dann hast du einfach eine andere Leidensfähigkeit. Du denkst anders darüber nach, ob du Sachen, oder du gehst anders mit dir selber in Verhandlungen, weil du weißt, dass du das Ziel unbedingt erreichen willst, dann ist einfach der Schritt in, ja, outside of the comfort zone selbstverständlicher so. Man hat weniger innere Gegenwehr, glaube ich.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil ich muss gerade dran denken, es gab so Momente, wo ich super krank war, alle Termine abgesagt habe, Bett quasi lag und abends war dann aber eine Bootcamp-Session, die ich dann halten musste. Und wenn auch das Thema ist, gibst du die ab, machst du es trotzdem und dann, okay, wenn du das jetzt absagst, dann musst du halt all diesen Frauen jetzt eine E-Mail schreiben von wegen, hey, heute findet es nicht statt, die haben sich dann vielleicht den Abend freigehalten und so. Und dann habe ich mir gedacht so, nee, ich setze mich da trotzdem hin und habe das dann zwei Abende hintereinander gemacht. Und ich weiß noch, jedes Mal so nach 10 Minuten habe ich total vergessen, dass ich krank war, um ehrlich zu sein.
Das ist aber so ein bisschen das Thema mit Sportlerinnen, wo wir dann schon wieder in den Bereich des Unvernünftigen kommen.
Ja.
Gell? Also der Wunsch und die Vision, was auch immer zu erreichen, sei es eben, keine Ahnung, den Spot in der Mannschaft zu kriegen, im Kader oder irgendwas zu gewinnen, geht dann eben manchmal, ja, ich wiederhole mich, über die Grenze des Vernünftigen hinaus. Mhm. Deine Motivation und dein Wunsch ist so groß, dass du die Zeichen deines Körpers missachtest oder, keine Ahnung, Zeiten in deinem Tag freischaufelst, die du lieber für Rest einplanen solltest. Ja, Thema für mich bis heute. Ich glaube fest daran, dass du, wenn du einmal dieses Sportler, ich nenne es jetzt Sportler-Mindset, es ist überhaupt nicht nur für Sportler reserviert. Jeder mit einem großen Ziel hat die gleichen Grundlagen da. Aber das ist bis heute so.
Mhm.
Ich arbeite, wenn die Sache fertig sein muss. Und das kann dann sein, dass es richtig ungesund, glaube ich, auch sein kann. Wochen am Stück, Tage am Stück, mit schlechter Ernährung dann. Die Wohnung sieht scheiße aus, was dann auch ja auf das allgemeine Wohlbefinden sich niederschlägt. Aber du willst halt irgendwas schaffen und dann ziehst du da halt durch. Ja, ich schätze, das ist so ein sehr umfassendes Konzept, das da greift.
Ja, das stimmt. Also letztendlich diese Vision, die man hat, das Gute ist, die treibt dich voran, du bleibst diszipliniert, du bist motiviert, aber natürlich auch, du vergisst, wenn es dir dann vielleicht doch nicht so gut geht, dann nimmst du es nicht wahr.
Hey, ich muss noch was sagen, aber zum Thema Disziplin, das hast du jetzt gerade nochmal benutzt, das Wort. Ich habe gerade gemacht den Gallup Strength Finder, cooles Ding. Halbe Stunde kostet, glaube ich, 60 Euro und es ist eine ganz prestigious Unternehmen, Company auch, die das aufgestellt hat, kann ich sehr empfehlen für jeden, der herausfinden möchte, was er besonders gut kann, wo die eigenen Stärken liegen. Und ich dachte eben, dass Disziplin auch eine meiner Stärken ist. Und Disziplin war, glaube ich, mein drittschlechtestes. Oder lowest ranked.
Ja, ja.
Und da habe ich nochmal einen ganz anderen Blick auf das Thema Disziplin bekommen, weil viele denken auch, wenn ich eine Routine stur durchziehe, ist das Disziplin. Und ich habe aber zum Beispiel gar keine Routine. Mein Tag 1 sieht auf jeden Fall anders aus als jeder andere Tag. Und deswegen habe ich keine Disziplin im Sinne von, ich habe keine Morgenroutine.
Ja.
Ich habe keinen, weißt du, ich mache nicht um 14 Uhr E-Mails oder so, sondern meine Disziplin ist, ich höre nie auf.
Ja.
Ich kann auch, wenn ich keinen Bock habe oder mich blöd fühle, durchziehen. Aber meine Disziplin ist nicht, ich habe meine Routine und kann deshalb, ne, nach Clockwork sozusagen irgendwas schaffen oder abarbeiten.
Routinen habe ich übrigens auch nicht. Ich bewundere Leute, die das haben. Ich schaffe es immer so 3 Tage und am 4. Tag ist es wieder
vorbei.
Weil man auch sieht, irgendwie funktioniert es ja trotzdem. Ne? Auch ohne Routine, es läuft. Also vielleicht auch an alle da draußen, die keine Routine haben und sich vielleicht das 3. Routinenbuch holen wollen. Manchmal braucht man ja auch gar nicht. Hast du schon mal vom MSCI World Index gehört? Dieser Index bildet die Wertentwicklung von über 1500 der größten Unternehmen aus 23 Industrieländern ab. Ein Index wie der MSCI World funktioniert wie ein Maßstab. Er zeigt, wie sich ein bestimmter Teil des globalen Aktienmarkts entwickelt. Er wird nicht aktiv gemanagt, sondern spiegelt die Performance der darin enthaltenen Unternehmen wider. Und das macht ihn besonders transparent und effizient. Der MSCI World Index bietet eine breite Diversifikation, da er in eine Vielzahl von Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen investiert. Diese Streuung reduziert das Risiko, denn Verluste in einer Region oder Branche können durch Gewinne in anderen Bereichen ausgeglichen werden. Für Anlegerinnen, die eine langfristige Strategie verfolgen und global investieren möchten, könnte dieser Index eine gute Basis sein. iShares bietet ETFs, die diesen Index abbilden und damit eine einfache Möglichkeit bieten, in den globalen Aktienmarkt zu investieren. Je nach individuellem Fokus kannst du aus einer Vielzahl von iShares ETFs wählen, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen, zum Beispiel auf Nachhaltigkeit, spezifische Region oder auch andere Kriterien. Und das gibt dir Flexibilität, genau den Ansatz zu wählen, der zu deinen Zielen und deinen Werten passt. Das Ziel von iShares ist es, Anlegerinnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie für ihren Erfolg brauchen. Mit einem starken Fokus auf Qualität, Transparenz und Innovation entwickelt iShares Produkte, die nicht nur die Performance des Marktes widerspiegeln, sondern auch flexibel genug sind, um den sich ändernden Bedürfnissen der Anlegerinnen gerecht zu werden. Wenn du nach einer smarten und effizienten Möglichkeit suchst, in den MSCI World zu investieren, bietet iShares dir die passenden Lösungen ganz ohne Kompromisse. So kannst du global investieren und gleichzeitig von der Expertise eines führenden ETF-Anbieters profitieren. Marketinginformation, Kapitalanlagerisiko. Was sind denn dann deine stärksten Fähigkeiten?
Ja, scheiße, die hätte ich jetzt vorbereiten sollen. Also, das hat mich überrascht. Ich wurde als sehr, wie sagt man, strukturierender Denker dargestellt. Und das hätte ich nie von mir gedacht. Ey, vielleicht muss ich das nochmal nachreichen. Innovator, also ich denke immer krass voraus. Und die anderen habe ich vergessen. Die haben die ersten 3 oder die ersten 5 rausgehoben. Und es gibt in dem ganzen Ding 34, es heißt, glaube ich, Gallup's 34. Und eben 34 Charaktereigenschaften werden untersucht. Hey, ich reich die nochmal nach. Das kannst du da nochmal einsprechen oder so. Scheiße. Aber das war, also kann ich empfehlen. Das war für mich ganz interessant und cool. Ach so, und ein Learner. Und da habe ich mich so krass wiedergefunden. Und das war interessant für mich. Ich verschlinge seit ein paar Jahren Bücher, einfach weil ich für mich entdeckt habe, ich liebe neuen Input.
Ja. Gibt es da bestimmte Themen, auf die du dich fokussierst oder alles?
Nee, ich lasse es voll laufen. Und das ist für mich ganz spannend, manchmal so zu merken, so wie geil davon wusste ich gar nicht, dass ich so cool finde. Und dann gehe ich, keine Ahnung, rein und lese 7 Bücher am Stück oder gucke mir dann noch eine Masterclass dazu an oder so. Also ich liebe das einfach, Input zu kriegen.
Sehr schön. Dann bin ich auch mal gespannt, was du zum Thema Finanzen uns dann gleich für Input geben möchtest. Aber eine Frage, die ich auch schon zu Finanzen habe, du hast auch gerade gesagt, die Redaktion, die Sportredaktionen sind sehr häufig sehr männlich besetzt. Und sowohl beim Sport als auch im Medienbereich ist es ja doch auch ein sehr männerdominiertes Feld, sag ich jetzt mal. Wie hast du gelernt, dich da als Frau durchzusetzen? Und gerade auch als junge Frau kann ich mir vorstellen, dass es da auch oft vielleicht Schwierigkeiten gab.
Ja, ich check jetzt manchmal im Nachhinein, wie krass eigentlich manche Situationen waren. Oder wie krass ich mich nicht durchgesetzt habe, sondern da gesessen habe und gelächelt habe oder so. Ich glaube, dass ich damals als junge Frau damit irgendwie besonders gut klarkam, weil der Ton in einer Mannschaft, in einer Sportmannschaft teilweise super rough ist. Ich habe ganz früh mich entschieden auch dafür, Leistungssport zu betreiben. Wir hatten als erste Mädchenmannschaft in meinem Verein damals den, ja, sagte man damals besten und aber auch anspruchsvollsten männlichen Trainer. Und der kam am ersten Tag zu uns und hat gesagt, ich werde euch trainieren, so wie ich die Jungs trainiere. Und das war neu, das war teilweise crazy, weil, also wir haben uns angeschrien, er hat uns angeschrien. Er hat gesagt, ich will das jetzt so, reiß dich zusammen. Jetzt gerade bei Olympia gab es nochmal, das ist auch ein Bekannter von mir, der hat gesagt, Anne, jetzt halt deine Fresse, deine Körpersprache ist scheiße, wir brauchen dich jetzt. Ist viral gegangen. War natürlich ein unglücklicher Moment, dass die ARD in der Sekunde da drauf gehalten hat. Anderes Thema nochmal, meiner Meinung nach ist so ein Ton in bestimmten Beziehungen, in bestimmten Situationen in Ordnung. Und deswegen bin ich durch vielleicht eine harte, kann man so sagen, Schule gegangen, aber ich glaube, dass ich das kannte, hat mir eben geholfen, teilweise auch so Homie zu sein mit den Jungs, was im Nachhinein schon wieder crazy ist, weil das dann heißt, dass ich mich irgendwie angepasst habe, dass ich Part of the Boys Club sein wollte, um dazuzugehören oder dass da eine Rolle gespielt habe. Aber ja, verrückte Learnings auf jeden Fall on the way. Und inzwischen würde ich mir immer mehr wünschen, dass man eben sich nicht anpasst, dass man nicht versucht dazuzugehören, sondern dass man, egal wie weiblich man ist, egal wie soft man ist, seinen Weg findet, für sich selber einzustehen, was auch immer das heißt.
Das mit dieser Tonalität, das kenne ich auch, aber nicht aus so einem, ich sag jetzt mal, glamouröseren Bereich, wobei glamourös ist es ja auch nicht.
Not glamorous at all, ich kann es dir sagen, aus erster Hand.
Ich kenne das aus der Küche, als ich gekellnert habe. Und da ist auch ein Ton. Also
Ton.
Auch wenn man wirklich in so eine Sterneküche geht, also da ist ja ein großer Unterschied, was vorne passiert, wenn man am Tisch sitzt und da läuft die Fahrstuhlmusik und so weiter. Oder du bist in der Küche, wo zack, zack, alles schnell gehen muss und da wird sich auch angeschrien und am Ende sitzt man aber trotzdem zusammen und alles ist gut und man ist froh, dass man einen erfolgreichen, coolen Abend hatte und so. Daher kenne ich das und da habe ich auch schon oft gesagt, ich bin echt froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Also zum einen eben, was so, sag ich jetzt mal, Teamgefüge auch betrifft, tatsächlich lernst du da auch sehr viel, weil du kannst da nicht sagen so, oh, das war mir jetzt aber irgendwie nicht gepasst, wie du mit mir geredet hast, sondern du hast keine Zeit, du musst da jetzt weitermachen. Und am Ende wollen ja alle das Gleiche. Und deswegen, ich fand es total gut, kann man überhaupt nicht natürlich auf so ein Meeting übertragen.
Nein.
Ne?
Also, halt deine Fresse, deine Körpersprache ist scheiße, kann man auch nicht im Job sagen.
Ja. Ja.
Und da kann man auch nicht argumentieren, dass die sind auch Profisportler, das ist auch deren Job. Andere Situation.
Ja. Ich kann das total nachvollziehen. Ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, wenn man einmal eben so eine Situation erlebt, wo einfach Sachen richtig laufen müssen, man hat ein Ziel, man will da gemeinsam hin und man kennt sich und respektiert sich, aber auch das kommt, glaube ich, ja noch dazu. Das ist noch ganz wichtig.
Psychologische Sicherheit. Tolles Buch. Kann ich empfehlen. Ich weiß nicht mehr, wer es gelesen hat, wer es geschrieben hat. Googelt mal die sichere Organisation. Googelt mal. Psychologische Sicherheit in der Organisation oder so ähnlich. Hat mir die Augen geöffnet.
Okay, es klingt spannend. Das ist wahrscheinlich genau das, dass man, dass Zwischenmenschliche passen muss sozusagen. Und du weißt genau, wie die Person auch, was sie von dir denkt, dass sie dich respektiert. Und dann kann dir halt auch immer einer sagen, halt die Fresse.
Ja.
Oder dass man es persönlich nimmt.
Und Teams mit großer psychologischer Sicherheit sind die erfolgreichsten, weil man nicht Angst hat zu sagen, ich weiß es nicht oder ich hab's verkackt oder so. Also ich lieb's.
Okay, wird auf meine Buchliste
kommen. Ja, gerne. Ich kann es auch nochmal nachreichen, gerne.
Wie ist denn das bei dir beim Thema Gehaltsverhandlung auch? Weil das stelle ich mir auch relativ schwer vor, wenn man da vielleicht auch so diese verschiedenen Benchmarks hat. Und wir wissen das ja auch alle, gerade im Sport gibt es riesen Gender-Pay-Gap zwischen Männern und Frauen. Hattest du da schon mal eine Erfahrung auch gehabt oder hattest du schon mal die Situation, dass du vielleicht sogar gesagt hast, ich mache diesen Job nicht, wenn ich nicht die und die Summe bekomme, die vielleicht auch mein männlicher Kollege bekommt oder so? Gab es da schon mal sowas?
Nicht männlicher Kollege bekommt. Das ist aber auch spannend in meiner Position, weil, also ich bin nicht festangestellt, ich bin selbstständig. Das heißt, ich habe ständig Gehaltsverhandlungen. Nicht alle 10 Monate oder alle 2 Jahre oder so. Und ich bin auch an nichts gebunden. Und das ist für mich eine ganz spannende Persönlichkeitsentwicklung auch gewesen, zu merken, dass ich mein einziger Judge bin. Wenn ich sage, ich möchte 100.000 Euro für diesen Job, weil ich finde, dass das für mich gerechtfertigt ist, für meine Arbeit, für meine Entwicklung, dann muss ich das sagen und dann muss ich dafür einstehen. Ich habe jetzt irgendeine random Zahl gesagt, offensichtlich. Ich hatte jetzt vor allem in jüngster Vergangenheit mehrmals die Erfahrung gemacht oder die Unterhaltung, dass jemand gesagt hat, oh, wir haben auch jemand anderen angefragt und du bist deutlich teurer. Dann zucke ich immer einmal kurz und denke so, ja, nervt, weil dann werden sie mich offensichtlich nicht buchen, weil jeder möchte Geld sparen. Und Moderation ist auch so ein Job, keiner hat einen Touch dafür. Die sagen so, ja, wir hätten es gerne moderiert, aber von 1,50 Mark bis, keine Ahnung, 100.000 Euro, habe ich noch nie verdient, irgendwann mal.
Kommt noch.
Ist aber wirklich für jeden auch im Vorstellungsspektrum alles dabei.
Ja.
Und deswegen habe ich oft gesagt, ich mache den Job nicht für das, was die andere Person, die ihr angefragt habt, veranschlagt, weil das ist einfach nicht, was ich mir wert bin. Aber da hinzukommen und also bis heute, wie gesagt, ich zucke immer einmal kurz und dann muss ich auch ein positives Selbstgespräch führen, um zu sagen, das ist okay. Ich kenne die Umstände der Person nicht, ich kenne die Life Goals dieser Person nicht, die finanziellen Ziele nicht. Ich weiß nicht, ob die Person ehrgeizig ist oder unsicher. ich muss bei mir bleiben und mein Preis, ja, wie sagt man auf Deutsch? Scheiße, ich will immer die englischen Sachen sagen, backen. Also ich muss einfach
unterstützen, ab
stolz oder sicher sein mit dem, was ich haben will.
Ja, auf jeden Fall. Und wie reagierst du dann in der Situation, wenn dann jemand sagt, okay, dann nehmen wir dich mit, dann gehst du dann in eine Verhandlung rein oder setzt du dir auch so eine Untergrenze, bis dahin gehe ich und weiter?
Man soll das ja machen, steht immer in den Verhandlungsbüchern. Ich höre immer auf mein Bauchgefühl, weil so individuell, wie diese Range ist, wie die Vorstellung für meinen Job und meine Arbeit ist, so individuell ist auch aber jeder Job.
Ja.
Und wenn, keine Ahnung, die Situation irgendwas beinhaltet, wo ich sage, nee, da würde ich auch tatsächlich dieses Mal weiter unten mitmachen. Vielleicht. Das Jahr lief super, ich muss überhaupt kein Geld mehr verdienen und der Job kam noch und die haben nichts, einen Pott mehr, ich mag die Leute, dann mache ich mit. Wenn ich, keine Ahnung, gerade in einer anderen Situation bin oder das Gefühl habe, dass ich versucht oder das Gegenüber versucht, mich unterzubuttern, dann bleibe ich hart und sage, nee, ich mach's nicht. Das ist es mir nicht wert. Aber da fühle ich jedes Mal individuell rein und überlege, wenn ich dazu jetzt Ja sage, bin ich happy oder ärgere ich mich hinterher?
Ja.
Und wenn ich ehrlich bin und sage, ich ärgere mich, dann muss ich, auch wie unangenehm es ist, da durch und sagen, nee, sorry.
Das stimmt. Ich finde, es kommt auch noch so ein bisschen drauf an, vielleicht auch auf den Erfahrungsschatz. Meistens sagt man ja, nee, du hast ja deinen Wert und steh dazu. Wenn ich jetzt so an die Anfänge denke, die ich gemacht habe, auch mit Fortuna Lista, also ich weiß auch den ersten Vortrag, den ich hatte in einem Unternehmen, da bin ich auch noch quer durch Deutschland gereist und ich habe dafür für so einen, ich weiß nicht mehr, zweistündigen Vortrag, ich glaube 500 Euro verlangt. Also das heißt, ich war da...
0 Euro am Ende.
Ja, ja. 0 Euro letztendlich. Am Ende des Tages bin ich trotzdem super froh, dass ich das gemacht habe, weil das war auch eine Erfahrung für mich, die ich sammeln konnte. Und ich hätte da für mich selbst auch kein gutes Gefühl gehabt, zu sagen, hey, das ist jetzt irgendwie die Summe. Und ja, für mich war das einfach so gut. Ich habe da jetzt auch ein Learning. Ich will das unbedingt machen. Ich will nicht, dass das jemand anders geben, weil ich habe das noch nie gemacht. Ich will da vorne stehen und den Leuten was erzählen können. Und dann finde ich, muss man sich vielleicht bei manchen Sachen noch überlegen, wo ist es vielleicht auch ein Invest in mich selbst, weil ich diesen Job unbedingt machen will und da irgendwie vielleicht ins kalte Wasser gerade fall.
Absolute Unterstützung.
Vielleicht nicht der Finanztipp, den man jetzt hier erwartet hätte, aber finde ich auch ab und zu wichtig tatsächlich.
Hey, aber, na Mann, und jetzt ist das andere Buch noch, keine Ahnung, die Psychologie des Geldes oder so, habe ich letztens einmal gelesen. Das hat mich in so vielen Themen bestätigt. So wie ich mich verstehe als Mensch, so verstehst du dich nicht als Mensch. So verstehe ich aber meine Finanzen und so verstehe ich meinen Umgang mit Geld und du ganz anders. Deswegen, weißt du, wenn ich sage, ja, hier möchte ich jetzt, oder ist es für mich okay, für 0 Euro da reinzugehen, denkst du vielleicht, nee, Mann, du musst cashen, keine Ahnung, weil du eine andere Agenda hast.
Ja.
Und deswegen finde ich das auch so wichtig, wenn wir über Geld reden. Das, was ich für richtig erachte, hat nichts vielleicht mit deinen Werten zu tun und deswegen mit deinem Umgang mit Geld. Pickt euch immer raus, was euch gut tut und was sich gut anfühlt und was ihr vertreten könnt. Und das ist der richtige Weg. Period.
Sehr schön gesagt. Kann ich nur unterstreichen. Thema Umgang mit Geld. Wie ist denn dein Umgang mit Geld?
Ah ja, offen gestellte Frage. Wie ist mein Umgang mit Geld? Also, ich habe auf jeden Fall meine Beziehung mit Geld für mich inzwischen total cool definiert. Ich liebe Geld. Ich möchte gerne viel Geld verdienen. Nicht, um viel auszugeben, obwohl ich schöne Sachen liebe. Ich habe einen sehr vernünftigen Umgang mit Geld. Und ich habe mir auch super früh schon darüber Gedanken gemacht. Im Nachhinein hätte ich gerne andere Gedanken gehabt oder andere Schlüsse daraus gezogen. Aber ich habe ein unglaublich großes Freiheitsgefühl in mir. Einen ganz starken Drang nach Independence. Und das eben schon als junges Mädchen. Ich habe immer schon viel gespart. Ich habe immer schon gearbeitet, obwohl meine Eltern immer gesagt haben, keine Ahnung, chill oder spiel oder lern oder arbeite doch nicht. Wir ermöglichen euch das gerne. Aber das gibt halt keine Freiheit und keine Freiheit, selber zu entscheiden. Und ich wollte immer schon mit meinem Geld machen, was ich will. Und das hat sich so durchgezogen. Ich hatte oft auch mit meinen Eltern Streit darüber, weil viel Arbeiten mit viel Stress kommt und mit viel Belastung. Und Leistungssport, Studium, Nebenjob, es ist crazy, Uni. Aber ja, viele coole Erfahrungen gemacht. Es war für mich ganz crazy, dass ich meinen Master an meiner Uni, wie sagt man, private Uni, selber bezahlt habe. Mhm. Das war für mich ganz wichtig. War viel Geld. Ich, bis zu dem Zeitpunkt hätte ich es geil anlegen sollen, wahrscheinlich. Oder ich hätte mir
das nicht selbst investiert.
Ja, so, natürlich. Und dann meine Freiheit und meine Selbstentwicklung. Aber ja, damals dachte ich schon, scheiße, hätte ich eigentlich da schon finanzielle Bildung gehabt, würde ich heute noch ganz anders dastehen.
Ja, wobei man sagt ja auch immer, die beste Rendite ist ja die in sich selbst. Also von daher, ich muss auch sagen, alles, was ich so für Weiterbildung ausgegeben habe oder auch, ich habe auch mein Masterstudium dann später nebenberuflich gemacht und da auch eine fünfstellige Summe für bezahlt.
Ja.
Witzigerweise habe ich danach den Job, bin ich dann raus aus dem Job, habe ja Portalista gegründet. Nichtsdestotrotz, ich habe da so viel gelernt, was ich dann mal später trotzdem in meinem eigenen Unternehmen einfach anwenden konnte. Aber ich muss auch sagen, ich bin so froh über jeden Euro, den ich in irgendeine Weiterbildung gesteckt habe. Selbst wenn ich am Ende gemerkt habe, okay, ich bin nicht dahin gekommen, wo ich es mir erhofft habe, aber man hat immer irgendwas mitgenommen und was gelernt. Und das kann dir dann auch keiner mehr nehmen. Das finde ich auch total wichtig. Aber wie schaut das dann bei dir aus? Weil du hast gesagt, du gehst gut mit Geld um, du sparst auch viel.
Also ich finde, ich gehe gut mit Geld um. Gell? Für alle, die wieder zuhören, ist es in meinem kleinen Universum so, ja.
Wie sieht das dann konkret aus?
Also ich habe aktuell, glaube ich, 5 laufende Sparpläne. Ich habe auch einige, also das sind ETFs, ich habe auch einige Einzelwerte natürlich. Und ich habe mir am Anfang des Jahres ein crazy, für mich crazy hohes Sparziel gesetzt. Ich habe hier, bevor wir angefangen haben zu sprechen, auch nochmal eine deiner Folgen angehört. Und da hast du mich nochmal auf die Idee gebracht, das nochmal zu timen. Ich habe einfach gesagt, ich möchte diese Summe haben, aber ich habe mir da noch keinen Druck in zeitlicher Hinsicht sozusagen aufgesetzt oder dazu gesetzt. Und das werde ich jetzt, glaube ich, nochmal nachträglich ändern. Aber so, ich verhandel dementsprechend in meinen Jobs und versuche immer so viel wie möglich noch darüber zu schieben. Entweder in die ETFs oder in die Einzelaktien.
Sehr schön. Und hast du da irgendeine Strategie oder einen Fokus bei deinen Investments gesetzt oder wie gehst du davor?
Das ist tatsächlich das Thema, das in mir aufkam, als du mich für diesen Podcast angefragt hast. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine konkrete Strategie und die wäre natürlich super. Oder beziehungsweise würde mich wahrscheinlich auch schneller dahin bringen, wo ich gerne hinkommen würde. Ich bin einerseits ein super sicherheitsliebender Mensch. Ich brauche ein großes Puffer oder ich muss sehen können, dass das Sparen mich irgendwo hinbringt. Aber ich bin auch voll ready für Risiko. Und ich weiß nicht, ob sich das widerspiegelt aktuell bei mir. Wahrscheinlich müsste ich noch mehr Einzelwerte dazu nehmen und weniger breit gefächert und eben langfristig angelegte Sachen in meinem Portfolio dazulegen. Aber ja, gerade ist eben, wenn wir dann ehrlich sind, die Strategie, das Volumen zu vergrößern. Und verteilen kann man dann ja immer noch. Das sage ich mir zumindest.
Man kann auch eine Strategie später aufsetzen. Wenn du sagst, du willst ja auch viel Wachstum haben, dann ist das ja auch schon mal ein Ziel, eine Strategie.
Ja, ne? Bin ich auch. Zwar keine detaillierte, aber
die kann man dann noch nachjustieren, genau. Ja, also grundsätzlich, ich glaube, so starten übrigens auch die meisten, dass man sagt, ich investiere jetzt einfach irgendwie, fang an und versuche da erstmal irgendwie so den Fuß in die Tür zu kriegen. Und so eine Anlagestrategie, finde ich, kann man auch später nochmal aufsetzen. Das Wichtigste ist ja, dass man auch weiß, wo will ich damit hin, was will ich damit erreichen.
Ja.
Hast du dann mit deinen Investments auch irgendein bestimmtes Ziel, was du verfolgst?
Also das übergeordnete Ziel wird für immer sein, Freiheit für mich selber zu erkaufen, so unromantisch wie das klingt, aber auch für meinen Job. Ich möchte immer mir vorbehalten, sagen zu können, möchte ich nicht, ich stehe auf und gehe. Weil das einfach das beste Gefühl ist, wirklich, ja, also zum einen im Job sich wirklich zu überlegen zu können, was man machen möchte, aber auch einfach im Alltag und in zwischenmenschlichen Situationen einfach, ja, ganz frei mit einem offenen Horizont an Sachen herangehen zu können. Und so blöd das klingt oder wieder so unromantisch, wie das klingt, Geld kann das für einen machen.
Das ist schon ein sehr schönes Schlusswort.
Ja.
Da kann ich gar nichts mehr weiter hinzufügen. Ja, da sieht man, wie Geld ermöglicht einem einfach vieles. Und ich finde, genau das, was du auch beschreibst, das ist auch etwas, was mich total vorantreibt, diese Freiheit zu haben, diese Unabhängigkeit zu sagen, ich mache jetzt das, was ich will. Und eine Frage muss ich dir jetzt doch stellen,
ja,
weil wir sind ja auch beides Investorinnen.
Natürlich.
So im gleichen, naja, Unternehmen ist es ja nicht im gleichen Verein. Wir haben beide in einen Fußballverein investiert. Magst du kurz dazu erzählen, worum es da geht und was vielleicht dich dazu angespornt hat, dieses Investment zu machen?
Stimmt, da habe ich noch zwei Investments, die ich gar nicht erwähnt habe, gerade als du mich sozusagen nach meinem Portfolio gefragt hast. Ich habe noch zwei Startup-Investments gemacht, und zwar einmal in ein auch Frauen gegründet und geführtes Babycare-Unternehmen. Babies heißen die machen ganz hochwertige, vegane, cleane Babycare. Die haben eine kleine Produktpalette für Mama und Kind.
Mhm.
Das fand ich super, super cool damals. Eine Freundin hat das gegründet. Das war mein zweites Investment. Und das erste, das ist auch das, das uns vereint, ist das in den Frauenfußballverein FC Viktoria Berlin. Das ist jetzt 4 Jahre knapp her, von Verena Pauster und noch 4 weiteren coolen Gründerinnen gestartet. Die hatten einfach die Vision, im Sport einen großen Unterschied zu machen. Gender Pay Gap vor allem im Athletenbereich, haben wir vorhin ganz kurz schon mal angesprochen, ist eine der großen Ungerechtigkeiten, die damit verändern wollten. Aber das geht auch mit Infrastruktur einher, das geht mit Wertschätzung einher. Und das wollten die alles ändern, nachgemacht von dem Vorbild Angel City FC. Das ist in L.A. ein Frauenfußballclub, reiner Frauenfußballclub mit einer ganz starken, wie sagt man, Investment-Base drumherum. Mhm. Serena Williams, Natalie Portman, Eva Longoria haben, Ich weiß es schon länger her, da Riesenfurore gemacht. Das war nämlich das erste Konzept dieser Art. Und ich wollte damals da schon eigentlich unbedingt rein. Das hat aufgrund von Connections leider nicht geklappt. Ich habe da nie den Zugang gekriegt. Und als Verena das gepostet hat, wusste ich möchte unbedingt dabei sein, weil es auch ein krasser Purpose für mich ist.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob das Investment sein wird, das ich mit 10x da irgendwie wieder rauskriege. Wahrscheinlich nicht. Noch niemand in diesem ganzen Fußball-Zirkus, kann man ja schon fast sagen, hat da einen erfolgreichen Exit bis jetzt geschafft. Deswegen weiß man noch nicht, wie das Ganze aussehen kann. Aber das ist, wie gesagt, ein Riesen-Purpose für mich. Ich möchte Frauen im Sport, empowern, dazu ermutigen zu machen, was sie wollen, ob es finanziell oder eben einfach in ihrer Profession ist.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, dass man das hier schaffen kann. Ganz spannendes Netzwerk, das ich da bis jetzt kennenlernen durfte. Und wie gesagt, eben wenn das kein finanziell spannender Exit für mich werden sollte irgendwann, weiß ich, dass ich dem Frauenfußball was zurückgegeben habe mit meinen Connections, mit meiner Reichweite. Ich habe einfach persönlich super viel gelernt. Wie macht man so ein Investment? Wie läuft das dann ab?
Mhm.
Wie oft trifft man sich? Wie laufen, Pooling-Situationen ab?
Was muss man da machen?
Sowas? Wo muss man überall auch noch Geld bezahlen,
ja,
was man vielleicht nicht auf dem Schirm hatte und so? Und das ist einfach für mich als Investment-Anfänger, zumindest im Startup-Bereich, super spannend. Und ja, freue ich mich total, dabei zu sein und freue mich auch wieder, irgendwie was zurückgeben zu können.
Und da sieht man auch, dass ein Investment nicht immer nur eine finanzielle Rendite mit sich bringt, sondern vielleicht da auch eine persönliche Rendite oder auch einfach, dass man etwas zurückgeben kann eben, dass man damit auch ein Zeichen setzen kann und vielleicht auch Mädchen, auch ja, junge Frauen und Mädchen auch zeigen kann, dass auch sie eine Sportlerkarriere angehen können.
Das ist ein Traum.
Und nicht noch irgendwie 2 Nebenjobs haben müssen, idealerweise.
Absolut.
Lisa, vielen lieben Dank für deine Einblicke und dass du dabei warst.
Margarete, vielen Dank. Ich drücke euch die Daumen für eine erfolgreiche Runde hier mit dem neuen Videopodcast.
Danke.
Wenn irgendjemand möchte, könnt ihr euch gerne melden über LinkedIn und Insta. Da bin ich vor allem unterwegs. Und ansonsten werde ich natürlich fleißig hier posten, dass wir uns auch unterhalten haben.
Sehr schön. Wir werden dich natürlich auch verlinken. Super. Danke dir.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.